ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Wo ist Simon? Ne, Simon kann heute nicht aufnehmen. Warum nicht? Ja, nee, der ist draußen Streetball spielen. Der wird da sehr ungern gestört.
Der Streetballen. Mensch, hallo, hallo, du mit deinem Uhu-Cap, hast du das Haus schon festgeklebt, zur Sicherheit?
Alter Klassiker, ne? Hallo, Hanno. Big fucking Florida News, es wird dir natürlich eine innerliche Freude sein, dass du nicht dabei bist. Wir haben mal wieder einen schönen Hurricane hier und hier fliegen die Fetzen. Deswegen, knock on wood, fingers crossed, dass wir hier die Folge durchstehen, ohne größere Schäden, denn eigentlich ist hier im Normalfall immer direkt Stromausfall und heute geht's. Ich weiß nicht warum.
Jo, Petri Heil, ne?
Du spielst auf das Uhu-Cap, was ich ja gerne und mit Stolz trage. Und by the way, hier, diese Markennennung ist komplett kostenfrei, liebes Uhu-Team. Ich bin einfach überzeugt von eurem Produkt. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wo ich das Uhu-Cap bekommen habe, beziehungsweise wo ich meine 6 Uhu-Caps bekommen habe, weil. Ja, ich habe ja auch irgendwie 5 Manowar-Caps oder so. Ich habe von Sachen, also ich bin ein einfacher Mann. So, weißt du, Sachen, die mir gefallen, die habe ich einfach mehrfach. Und die habe ich beim Guinness-Buch Tag der Weltrekorde in Wien 2006 bekommen. Die Geschichte habe ich erzählt, wo sie mit Uhu ein Auto an die Wand geklebt haben. Deswegen ist es mit dem Haus gar nicht so abwegig. Aber da kannst du mal sehen, was ich schon alles erlebt habe, Simon. Den Guinness-Buch Tag der Weltrekorde. Und Grüße gehen raus an meinen Kumpel Bruno, der auch Teil war des Weltrekords im Speed-Dating.
Alter, ey.
Speed-Dating wie Streetball. Längst vergessene 90er-Jahre-Relikte. Ich habe vor, sie wieder zurückzubringen.
Streetball war geil, ey. Streetball habe ich voll mitgenommen als Jugendlicher. Fand ich sowas von geil. Hatte eigentlich überhaupt, war keine wirkliche Innovation. Aber naja, klang halt cooler, ne? Also ich meine, was
auch immer. Für den langweiligen Deutschen ist das natürlich auch gefundenes Fressen. Basketball auf der Straße, ihr verrückten Hühner, wie crazy wollt ihr noch werden? So, ne? Natürlich, hier ist all mein Geld. Also ich glaube, Streetball hat funktioniert wie so manche Bands auch nur in Deutschland.
Ich hatte tatsächlich einen kompletten Streetball-Jogginganzug. Also da gab es damals, wenn mich nicht alles täuscht, so ein Adidas.
Kram den bitte wieder aus.
Mir ist so, als wenn es da, wurde Streetball nicht so total von Adidas gepusht irgendwie?
Ich glaube, ja.
Ja, genau. Und da gab es nämlich dann auch so eine komplette Montur zu. Und ich hatte halt so einen Jogginganzug von Adidas Streetball in so Weinrot. Eigentlich völlig, völlig hässliche Farbe, Alter. Und ja, aber.
Schön Jogginger.
Habe ich natürlich alles mitgenommen. In den 90ern.
Schön im Jogginger auf der Couch vor dem Fliesen Couchtisch die Bocki essen.
Ja.
So kennen wir den Simon. Oh man, heute Abend sinkt für sie das Niveau. Wir sind schon wieder voll drin, Alter.
Wir stehen schon ja ordentlich im Saft, ja.
Richtig im Saft, Alter. Ich bin aufgeregt. Übermorgen geht's los nach Kolumbien und ja, alles so ein bisschen beyond crazy. Die Geschichte habe ich auch schon erzählt. Wir gehen auf Tour nach Südamerika und irgendwie, ich hoffe, dass ich lebend wiederkomme. Also drückt mir die Daumen.
Ja, lass krachen, ey. Aber ja, ich habe gerade mit ein paar Leuten aus Tampa gesprochen, wegen dem Sturmgedöns. Da ist zwar der Sturm nicht angekommen, aber überall an der Coastline und auch vor allem an den Flüssen flutet es ordentlich. Und ich habe gerade Bilder aus Downtown Tampa gesehen, was so bis zum gewissen Grad unter Wasser steht. Ziemlich abgefahren, ehrlich gesagt.
Ja, geil ist das alles nicht so, ne? Aber das ist halt der crazy Lifestyle, den kann sich halt nicht jeder bringen. So. Aber immer wenn ich unterhalte mich hier oft auch mit Leuten so und die haben halt Häuser so wie unser Kumpel Grabi von Mercer in Naples, so mehr oder weniger direkt am Wasser und so, Alter, da würde ich im Leben nicht hinziehen. In Florida wohnen ist ja eine Sache, aber ich würde an keinem Platz der Welt irgendwo direkt ans Meer ziehen. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das Meer dich verschlingt.
Ja, das ist wohl wahr, Hanno.
Aber bei dir in Portland, Entschuldigung, um das, die Naturkatastrophen-Updates noch eben abzukürzen, ja. Ihr wartet doch auf das nächste Big One, oder?
Ja, gut, darüber
das
wird
nächste
ja schon
kolossale Erdbeben sollte eigentlich längst, es ist längst überfällig, Simon, wir warten.
Ich weiß, dass es überfällig ist, ja. Ich sag mal so, man hätte vielleicht die Gelegenheit, wird vielleicht verkehrsmäßig schwierig werden, sich aber in Richtung Mount Hood zu retten oder so, um ein bisschen höheren, ja, ein bisschen, weiß schon, aber wer weiß, wir warten einfach. Also irgendwann knallt's. Wie in Florida geht unter und hier knallt's.
So knallt's, so soll's auch heute bei uns knallen. Wir haben viel vor, also die Uhr läuft. Wir haben wahnsinnig wieder fantastisch viele schöne Post von euch gekriegt. PayPal-Spenden und die wird Simon euch jetzt vorlesen. Spenden könnt ihr wie immer unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Gear of the Dark. Du bist wie die Wetterfee, also so ein bisschen zum Verlieben, aber auch was fürs Grobe. Ich liebe es, Simon. Also dann leg mal los.
Simon, die Wetterfee fürs Grobe.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist mein neuer Slogan. Scheiße, ey. Daniel Stelling. Moin, ihr Schnaufsauzen. Mit Blick auf die Manta Südamerika Tour Dates, na guck mal, wollte ich nur mal eben sagen.
Hat einer zugehört.
Ja, wollte ich nur mal eben sagen, erster und mit Stolz verkünden, dass ihr nur das zweite deutsche Metal-Duo seid nach Divide, das im Rock Plaza Pereira Kolumbien spielt. Was auch immer das wert ist. Offensichtlich ein Zehner, nicht alles auf einmal ausgeben. Grüße nach Eselwill, Daniel.
Daniel, vielen Dank. Geht uns das Herz auf. Grüße gehen zurück.
Weiter geht es mit Hannes Kamp. Mahlzeit, ihr beiden. Kleine Spende für 10 Palazzo Pernod-Cola vor 22 Uhr. Der Aktionsabend, wo die vollgekotzten Toiletten wenigstens gut rochen. Grüße an Lommer, Grüße zurück an Lommer mit dem pissigsten Kater der Welt. Ich hoffe mal bald wieder ein paar Heineken 0.0 mit dir zu kippen. Vielleicht beim nächsten Chernobyl Church Reunion Gig. Bunker, Ausrufezeichen. Ja, viele Insider. Ich verstehe nichts.
Hoffen, wir hoffen, was immer ihr sagt, wir hoffen es für euch mit. Also ja, genau. Was immer ihr tut, viel Glück.
Sandro Wiemann, moin ihr Halunken, hier ein paar Moneten, damit ihr auch in Zukunft weiterhin euren Anteil zum Umweltschutz beitragt und fleißig Glas von Alkohol trennt. Vielen Dank, für die, dass ihr für die Unterhaltung auf meinen langen Dienstreisen übernehmt. Dass ihr dafür die, naja gut. Liebe Grüße aus Erfurt, wünscht Sandro von First Damage gerne mal bei uns reinhören. Ja, die Füchse hier wieder, ey, mit ihren...
Ja, wieder die Füchse.
Ah, ey, das ist so, ich dachte früher auch mal, ey, ob ich mal einen Leserbrief an Metalhammer schreibe und meinen Bandnamen mit reinschreibe.
Hat bestimmt noch nie jemand überlegt.
Bestimmt
nicht, und dann schreibe ich an Bill Gates und sage ihm, er soll mir eine E-Gitarre kaufen.
Genau.
Bitte.
Und weiter geht es mit Henry Beck. Moin, ihr Eseltreiber. Hier ein paar Dukaten, um euch ein paar gekühlte Promillepillen in die Torfgrube zu jagen. Oder für einen vernünftigen Klempner. Ja, werden wir brauchen können. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber der Podcast wird immer besser. Respekt dafür. Grüße gehen raus an den Vegan-Methan-Titan John, den Paddleboard-Overlord-Stolli und die restliche Esel-Elite. Peace, ihr Penner Henry mit I. Ja, danke, Henry. Das ist ja mal hohes Lob hier, Alter.
Ja, ja, das geht natürlich runter wie Öl, ne?
Ja, auf jeden Fall. Matthias Hofbauer, Servus, ihr Gesichter.
Classic.
Eure letzte Folge war Bombe. Hanno hat vor allem mit seiner zweiten Quintessenz absolut ins Schwarze getroffen. Was war die zweite Quintessenz?
Ich hoffe, das sagt er jetzt noch, oder?
Ich hoffe, es wird erläutert, ja. Schade, dass er noch keine Signature-Gitarre vorweisen kann. Dafür kriegt er von mir eine speziell maßgeschneiderte Bautzner Melody Maker, zumindest konzeptionell, siehe Instagram. Und nachdem er jetzt schon...
Ah, das Foto posten wir mal, ja, habe ich bekommen.
Okay, alles klar, muss gepostet werden. Und nachdem er jetzt schon zweimal bei euch aufgetaucht ist und aller gute Dinge drei sind, grüße ich noch meinen Bassisten, Adrian Messingschlager, unser Goldkirchen Dom und Fabi, den Stick Destroyer. Sick. Wir sind 666 für den besten Podcast der Welt, damit ihr euch gediegen die Laternen austreten und die Muttersprache abtrainieren könnt.
Es ist einfach so schön. Danke dir, Grüße gehen raus.
Ja, weiter geht es mit Pascalis Karamanlis. Moin ihr zwei, danke für die unterhaltsamen Podcaststunden und Grüße an Hansi, mit dem ich zusammen auf den Fahrten zur Arbeit diesen Podcast höre. Alles Gute zum 30. Hansi, lass es ordentlich knallen. Ja, auch von uns.
Hansi, alles Gute zum Geburtstag, alte Leiter. Ohne dich wären wir nicht das, was wir heute sind.
Auf jeden Fall, Hansi. Werner Focke mal wieder am Start. Und sagt, zu dem Bad Religion Bashing kann ich nur sagen, AC/DC ist auch nur Airborne in alt.
Ja, nee. Ja. Jeder hat das Recht auf seine eigene falsche Meinung, ja, lieber Werner.
WhatsApp, bis wir anfangen, Black Sabbath zu dissen. Ja. nee, was sagt er weiter? Lass dir den Mackenstädter Wodka trotzdem schmecken. Wann wird eigentlich die Nightmare Europa Deutschland Tour angekündigt, Simon? Man hört immer nur Gerüchte. In Klammer November. PS, liebe Grüße an den kleinen Wolf Leopold Josef. 5.8.2023. Nächstes Jahr nimmt Opa Werner dich mit aufs Reload Festival. Ja, geil, Alter. Erstmal
Respekt an den sehr, sehr komplizierten und doch eher langen Adelstitelnamen, den ihr eurem Nachwuchs gegeben habt, den Enkelkindern. Und ich möchte auch noch kurz was zu Werner sagen. Werner, geiler Typ. Ich habe ihn auf dem Reload kurz persönlich treffen dürfen. Werner, er hat mir nämlich einen geilen, ich zeige ihn dir mal kurz, so einen Death über Suling Sticker.
Oh, wie geil ist das denn?
Custom made gemacht. Ja, mit so einer Manta-Optik, und es ist der Werner, der auch gerade hier geschrieben hat, aus Suling. Und tatsächlich, ehrlich gesagt, sehe ich den Mackenstädter Wodka das erste Mal, aber bevor ihr wieder ohne dasteht, dann lieber hier den. Schön, dass ihr da seid, Werner, der eine Werner aus Suling. So, ja, Werner, tausend Dank. Wir freuen uns und danke nochmal für das herrliche Gesurf. Das steht jetzt bei unserem Schlagzeuger. Der soll ja nicht denken, dass es seins ist, sondern es ist ein Geschenk an Simon und mich.
Genau, das trinken wir, wenn wir mal gleichzeitig in Deutschland sind.
Ja,
ja, danke, Werner. Wie immer. Weiter geht es mit Patrick Schüler. Moin, ihr Schädlinge, da ich jetzt wieder alleine wohne.
Endlich ist die Alte ausgezogen, ey. Wir haben es geschafft, ey. Die nächste Familie zerstört.
Zu viel Gear of the Dark zerstört Familien. Da ich jetzt wieder alleine wohne und das Geld am Monatsende immer knapper wird, dachte ich mir, könnt ihr auch mein letztes Geld bekommen. Also hier ein paar Taler, damit ihr euch ein paar schwedische Biere reindüffen könnt. Hoffe, die Simson-Referenz ist verständlich. Grüße gehen raus an Daniel aus Wolfsburg, du alter Bulettenpanzer. Danke an dieser Stelle, dass ihr mir immer die lästigen Dienstfahrten erträglicher macht.
Ich frage mich, ob es sich um die Simson, Moped-Marke handelt.
Mit Sicherheit, oder?
Mit Sicherheit. Da habe ich eine interessante Geschichte. Wisst ihr, dass mein Vater riesiger Simson-Fan ist und in den 90ern den ersten Simson-Schwalbe-Club Deutschlands gegründet hat?
Ich sehe gerade, ich habe mich verlesen.
Es geht um die Simpsons, oder?
Ja.
Wusste ich natürlich. Ey. Egal, aber trotzdem interessante News. So. Hannos Vater hat den ersten Simpsons-Fanclub Deutschlands gegründet.
Ja, bestimmt. Oh, ich glaube es auch.
Und ich dachte schon, Alter, so dumm ist er doch bitte echt nicht, dass er diesen Fehler macht. Egal.
Oh, ja, es liegt daran, weil du mich immer alles vorlesen lässt. Du weißt, was für ein Wortschwein das ist? Da kann man sich auch mal verlesen, ey. Wie schon gesagt, die Simson-Referenz. So, weiter geht's mit
Robin. Und mit einem Duffen rein. Duffen meint er natürlich das Duff-Bier.
Düffen hat er aber geschrieben. Mit Ü.
Ja, er meint, bezieht er sich aber auf das Duff-Bier, das bevorzugte Bier von Homer Simpson und sein Saufkompan aus Moos Taverne. Und mein Vater hat einen Simson-Schwein. Ja, okay, nächster jetzt.
großartig, großes Tennis. Robin, Alter, ich kann gar nicht mehr lesen, jetzt ist alles vorbei. Robin schreibt: Erstmal möchte ich hier einen großen Bremer Philosophen zitieren, der sich mit folgendem Satz in eine Reihe mit Goethe, Schiller und Tobias Scheiße gestellt hat. Lass den Vogel fliegen, wenn er zu dir zurückkommt, gehört er dir wirklich.
Ja, so.
Zweitens, kein Saufspruch, aber eine Frage. Was bedeutet Hannos Tattoo vorne mittig unter dem Hals? APPA, wofür steht das? Naja gut, 666 als Beitrag, um euch mal wieder selbst zu disqualifizieren. Haben wir ja gerade schon gemacht.
Das sind vier Buchstaben. Das steht für ATAP. Es geht zurück auf, wie soll ich sagen, eine erlebnisorientierte Jugendcrew, die Skateboard gefahren ist und Chaos gestiftet hat. Jeglicher Couleur, Grüße gehen raus. ATAP for life. As trash as possible.
Alles klar. Auch weitere Insider. Gregor Keidel sagt, Tag ihr Opinion Leader, anbei eine kleine Spende, damit ihr euch mit ein paar Oettinger die Falafel durch den Dickdarm fräsen könnt.
Sind so kaputte Leute, Alter. Du kannst es dir nicht ausdenken.
Auf keinen Fall. So, die nächste Spende kommt von Gregor Keidel. Tag, ihr Opinion-Leader. Anbei eine kleine Spende, damit ihr euch mit ein paar Oettinger die Falafel durch den Dickdarm fräsen könnt.
Richtig guter, kaputter Typ. Ja, danke dafür.
Außerdem möchte ich meiner Göttin einen Antrag machen.
Aha. Oha.
Verena, möchtest du mich heiraten? Lass uns diese finstere Welt zu einem besseren Ort machen. Vielen Dank für das feierliche Verlesen. Grüße aus dem schönen Fulda.
Wow, Grüße gehen natürlich erstmal zurück in schöne Fulda und wir hoffen natürlich, dass ihr ernst meint. Und Verena, natürlich sollst du ihn heiraten. Wer sich so abgefuckte Sprüche ausdenken kann, das ist der Mann fürs Leben, würde ich behaupten. Wie siehst du das, Simon?
Ich würde auch sagen, jeder sollte Gregor heiraten, aber Verena zuerst.
Ganz genau, und dann sind wir erst Verena, dann kommt ganz lange nichts und dann kommt der Rest. Also viel Glück euch beiden und lasst hören, was draus geworden ist, okay?
Genau, nächste Spende, fast genauso feierlich von Yordiman Records. Hier, jeder ein Euro.
Ja, okay, geil. Nehmen wir natürlich dankend an. Besten Dank, Grüße gehen raus, Yordiman Records.
Ja, ich kaufe mir eine Limo davon, wirst du sehen.
Ja, auf jeden Fall, mache ich auch. Ah, hätten wir das auch wieder abgehakt, Alter, mit einer Heirat, alles dabei heute, geht schon richtig los. Die Wetterfee Simon hat wieder zugeschlagen. Jetzt ist ja auch noch so die Glücksfee, ne, und bringt den anderen Leuten das ewige Glück. Jeder weiß ja, die Heirat ist immer das ewige Glück für alle Beteiligten.
Das ist immer
und
so.
Jetzt bringt Simon, ist immer so, ne, und apropos ins Haus bringen, uns hat auch jemand was ins Haus gebracht, und zwar uns in Platten, mehrere sogar, aber wir reden heute über eine ganz bestimmte, ins Haus geflattert. Wie Fledermäuse sind sie gekommen, da wo sie hingehören, ins Gear of the Dark Headquarter. Und zwar, manche von euch mögen euch erinnern, vor ein paar Wochen oder so hat Simon relativ großmäulig behauptet, dass er sich nicht sicher wäre, ob man wirklich noch eine neue Cannibal Corpse Platte braucht. Da habe ich relativ schnell zu ihm gesagt, ja, da bin ich mir aber schon sehr sicher, dass du eine neue Cannibal Corpse Platte brauchst. Und jetzt haben wir selbige uns angehört und sind der Meinung, dass man wahrscheinlich sehr wohl diese Cannibal Corpse Platte neu braucht. Und es kommt am 22.09. endlich eine neue Cannibal Corpse Platte. Ich glaube, die letzte ist erst 2 Jahre her. Und wenn ich mich nicht täusche, muss Simon jetzt auch so ein bisschen zurückrudern und zugeben, gar nicht mal so scheiße, oder Simon?
Ja, muss ich tatsächlich machen. Ich habe mir die Platte jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr viel angehört und muss doch sagen, dass sie mir ganz gut in den Arsch tritt. Und so muss ich meine Aussage vielleicht ein bisschen revidieren.
Also du möchtest dich öffentlich und feierlich und ganz devot entschuldigen bei Cannibal Corpse und bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Nee, Spaß beiseite. Ich finde, die Platte ist extrem gelungen. Wie gesagt, sie kommt am 22.09. Cannibal Corpse ist aber auch so eine Band. Wie ist deine Geschichte zu Cannibal Corpse? Hast du eine Geschichte mit Cannibal Corpse? Für mich, um das kurz vorwegzunehmen, für mich gab es immer so 3 Stufen von coolen Kids. Ich kann mich erinnern, als ich so in der 5., 6., 7. Klasse war, ich war so einer, der schon so ein bisschen coolen Kids. Ich hatte ein Metallica-T-Shirt, ich hatte ein DC-T-Shirt und so. Dann gab es so ein bisschen eher so die Gangbanger. Die Gangbanger haben damals noch Metal gehört. Da hatte der Typ das Slayer-Wehrmacht-T-Shirt. Und dann gab es einen richtig abgefuckten Typen. Ich möchte seinen Namen jetzt nicht nennen, aber er hieß Jens. Und der hatte ein Cannibal Corpse-T-Shirt an und der war natürlich der absolute Obermacker. Also es gab so eine ganz klare Abstufung in was so Real Keepen schon als Kinder betrifft. Und Cannibal Corpse, so eine Band, ich meine, die gibt es seit 88, aber gefühlt immer da gewesen und immer eine Bank und immer konstant Qualität abgeliefert.
Ja, meine Geschichte mit Cannibal Corpse ist, es ist natürlich eine der ersten Death Metal Bands, die ich je gehört habe, was wahrscheinlich kein verwundert so. Es ist nun mal ja auch ziemlich, ich sag mal so, was Popularität angeht, auch so die Speerspitze im Death Metal, würde ich jetzt mal so sagen. Einfach eine Traditionsband und natürlich Hammer Smashed Face war ja auch in Deutschland auf dem Index, ne, darf man auch nicht vergessen.
Der gute alte Index, das deutscheste der Welt.
Ja, auf jeden Fall. Und so ist es natürlich so, diese verbotene Frucht dieses Songs wurde natürlich an einen Jüngling wie mich irgendwann herangetragen, also Alter, hier, das ist krass, das ist sogar auf dem Index, Alter, müssen wir alle heimlich hören, so sinngemäß. Ne? Und das war so mein erster Berührungspunkt mit Cannibal Corpse und dann habe ich sie über die Jahre auch echt oft live gesehen. Wir haben mit Wefa mit ihnen gespielt und ich habe sie mal, ich will meinen, es war 2009 Berliner Columbia Club gesehen und das war die absolute Obermesse. Also so ziemlich mit der geilste Live-Gitarren-Sound, den ich je gehört habe. Und ich finde auch, dass die über die Jahre sehr viele, sehr gute Platten gemacht haben. Und bin nur so in den allerletzten Jahren so ein bisschen, bin ich irgendwie vom Wagen gefallen. Aber neue Platte ist geil, Opener knallt sofort richtig geil los. Vor allem, weil was ich bei Cannibal Corpse besonders mag, sind diese Staccato-Vocal-Patterns vom Corpse Grinder. Die sind einfach obergeil.
Ich weiß genau, was du meinst. Geht mir ganz genauso. Und du hast das schon richtig gesagt. So Hammer Smashed Face ist natürlich... Also erstmal schon mal der absolute Doppel-Oscar an die Leute, die sich diese Titel ausdenken. Ich kenne wenige Bands mit so guten Songtiteln wie Cannibal Corpse. Also das soll wirklich eine Inspiration für mich und meine Kindeskinder sein. Auch auf der neuen Platte. Einfach so Fracture and Refracture. Pitchfork Impalement. Drain You Empty, Alter. Das ist halt einfach Overlords of Violence. Das ist halt einfach so geil. Also Entschuldigung, meinen tiefsten Respekt, wer sich das ausdenkt. Und ich habe Cannibal Corpse auch schon öfters live gesehen, noch nie scheiße gesehen. Und tatsächlich, ich bin ja halt auch einfach großer Fan, wie so viele Leute halt einfach vom Corpse Grinder als Typen, als Mensch. Ne? Einer, glaube ich, der liebsten, entspanntesten, ruhigsten, nettesten Leute, die ich je getroffen habe. Ich habe ihn mal getroffen hier zusammen. Da habe ich Nergal besucht, als er in Tampa gespielt hat. Ich glaube 2019 oder so mit Gojira, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und da war Corpse Grinder auch zu Besuch. Gibt's noch ein gutes Foto, poste ich hier mal von Nergal und mir und Corpse Grinder, wie wir zusammen rumhängen. Und wenn ihr Corpse Grinder auf Instagram folgt, der geht halt immer so, weißt du noch, was so eine Greifermaschine ist, wo du so Kuscheltiere rausholen kannst. Also das Spiel, was man nicht gewinnen kann, kann natürlich nur ein Mensch auf der Welt gewinnen und das ist Corpse Grinder himself. Und der gute alte Corpse Grinder, ja, der Corpse Grinder von Cannibal Corpse mit Songs wie Overlords of Violence und Drain You Empty, der geht da immer hin und verbringt seine Freizeit damit, da die ganzen Kuscheltiere rauszuholen und die für gute Zwecke und Kinderkrankenhäuser zu spenden. Ohne Scheiß. Das ist euer Lieblingssänger von eurer Lieblingsmetalband und super Typ auf jeden Fall. Also die Songtitel allein holen mich total ab. Hast du Highlights auf der Platte?
Ja, absolut. Ich finde den zweiten Song, Frenzied Feeding, sehr geil. Da gibt es irgendwann so einen Slowdown mitten im Song. Also so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal so ein Metal-Breakdown. Das wird dann das Tempo gedrosselt und übelst geschrubbt. Das Riff ist mega geil, hat so ein bisschen so doomige Qualitäten und sogar so ein bisschen so eine dissonante Tonfolge. Finde ich mega fett. Vengeful Invasion. Was an dem Song geil ist, ist, dass es immer so eine Abwechslung aus so super chunky Parts ist, super dicken Groove, tiefen Gitarrentuning und dann immer so Knüppelunterbrechungen. Und der letzte Song, der mich auch echt umgehauen hat, muss ich sagen, ist Pestilential Rictus, weil die Riffs alle geil und weird sind. Also der ist irgendwie, der Song, der fräst sich einem so direkt in die Ohren, weil die Riffs einfach so ein bisschen, ja, keine Ahnung, untypisch sind. So. Ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber wirklich geiler Scheiß.
Aber geil, haben wir komplett unterschiedliche Höhepunkte. Das ist ja geil. Für mich geht's direkt mega stark los mit dem ersten Song Overlords of Violence. Vor allen Dingen, weil da genau bei Minute 2 das vielleicht beste Metal-Solo, was ich seit Jahren gehört habe, reinkickt. So genau, überhaupt die Platte finde ich unglaublich stark, was das Gitarren-Solo-Werk, und ich bin eigentlich überhaupt kein solo-affiner Typ, aber richtig, richtig starke Momente. Also auch dieser Bass-Break, der ist ja auch so mega typisch für Cannibal Corpse, gleich nach 5 Sekunden oder so. Der Typ spielt ja auch mit den Fingern, Alter, wie der sich da einen weghobelt, viel zu krass. Und kann man in der Bio auch lesen, dass das wohl so sehr challenging war diesmal, weil die Riffs relativ kompliziert sind und das alles mit, wenn man Bass mit den Fingern spielt, so nachzuspielen. Auf jeden Fall Respekt. Ich finde noch richtig geil den dritten Song, Summoned for Sacrifice, weil, also ich weiß jetzt nicht, ob die das als Kompliment empfinden oder so, aber es ist halt einfach so eine Slayer-esque. Die ersten 30 Sekunden sind halt so mega krass Slayer und da kriegt man mich halt immer mit, so, ne? Und ansonsten für mich das absolute Highlight ist der letzte Song, Drain You Empty. Der hat auch diese krassen, ultra brutalen Breakdowns und fast schon so ein bisschen doomig, wie du auch vorher gesagt hast.
Ja.
Und da ist ein Gitarrenriff drin, Alter, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das ist das Stumpfeste, was ich seit Jahren gehört habe. Unglaublich. Also so aggressiv, stumpf, total geil.
Ist es ein langsames Riff?
Das ist ein schnelleres.
Ich finde nämlich, dass Cannibal Corpse immer dann richtig geil sind, wenn sie langsam und stumpf werden. Ne? Also so, mir fallen da so ein paar ältere Tracks.
Stumpf halt immer geil, wie so ein stumpfes Hackebeil.
Was mir direkt einfällt dabei, so ein paar Songs aus den letzten Jahren, Scourge of Iron ist halt so ein Song, der sehr doomig ist, irgendwie ein total geil ist. Evisceration Plague, ein anderes Beispiel. Und ja, natürlich, der letzte Song der Platte, den du gerade ansprichst, hat natürlich so ein bisschen diese Qualität. Aber finde ich, hätten sie ruhig noch ein Stück stumpfer werden können, so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das wäre noch geil gewesen. Aber ja, der Song ist auch geil. Ich finde auch den Opener sehr geil. Wie gesagt, die Staccato-Vocal-Patterns holen mich sofort ab. Finde ich so geil, haben wir sogar diesen Style in einem Nightmare-Song gebeitet auf dem neuen Album. In unserem Opener haben wir nämlich auch mal so ein Staccato-Vocal-Pattern. Und da saß ich 1A im Studio und habe gesagt, ja, mach doch mal den Corpse-Grinder hier in dem Part, so.
Aber let's face it, Cannibal Corpse, man kriegt genau das, was man erwartet und sich erhofft. Und eigentlich für mich sind Cannibal Corpse Platten wie Bud Spencer Filme. Ich ich will nicht, dass die sich thematisch und irgendwie verändern. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ich will genau das, was wofür ich mich angestellt habe, in die Reihe. Und das haben wir auch bekommen. Kommt auch in verschiedenen Formaten raus. Es gab eine Box, muss man dazu sagen, die ist leider schon ausverkauft. Das Album heißt, by the way, Chaos Horrific. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber es gab eine Box, die kam mit einem Siebdruck, mit so einem Kunstdruck, in einer besonderen Farbe natürlich. Ein ziemlich geiles Puzzle. Auch geil. Das hat sich garantiert auch der liebe Herr Corpse Grinder selber ausgedacht, mit einem Pin-Anstecker und so. Ist aber eh ausverkauft. Und natürlich könnt ihr euch die Platte aber natürlich in diversen Farben. Also die Farben für den EU-Markt finde ich ziemlich derbe. Hast du die vor Augen?
Ich habe sie nicht direkt vor Augen. Ich habe sie mir angesehen gestern. Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall sehr, sehr geile Sachen, so Splatter-Dinger, die auf jeden Fall killer aussehen. Kommt natürlich auf CD, kommt sogar auch auf Tape. Aus dem Hause Metal Blade haben wir das zu bekommen. Und das ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ganz genau. Und das ist aber auch okay so, denn wir besprechen hier nichts, worauf wir keinen Bock haben.
Genauso sieht es nämlich aus. Und dass wir hier über so eine Legacy-Band wie Cannibal Corpse sprechen, passt doch eigentlich auch ganz gut zum heutigen Thema, oder nicht, Hanno?
Ganz genau, die Folge heute nennen wir einfach mal Größenwahnsinnig aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wir wollen so ein bisschen diese Brücke, wie sagt man, die Brücke bauen. Denn im Zuge auch dieser gewagten These, die Simon aufgestellt hatte, dass ihm unklar ist, ob man noch ein Cannibal Corpse Album braucht, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, auf welche Bands das eventuell tatsächlich zutrifft oder wieder zutrifft oder jetzt erst recht zutrifft oder gar nicht zutrifft. Auf jeden Fall haben wir uns zusammengesetzt und mal ein bisschen Brainstorming gemacht und wollen darüber reden, welchen Bands es gut gestanden hätte, endlich aufzuhören und keine neuen Platten zu machen.
Ja, oder ganz andersrum, welchen Bands es sehr, sehr gut gestanden hat oder auch nach wie vor gut steht, noch immer Platten rauszubringen. Denn da gibt es diverse Bands, die schon seit Dekaden unterwegs sind und noch immer geiles Material abliefern.
Insbesondere muss man natürlich vorher festhalten, bevor wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen, dass das alles, was wir jetzt sagen, natürlich wie immer komplett wahr ist und wir da überhaupt keine Gegenargumente dulden. Aber wir müssen natürlich darauf hinweisen, dass das alles höchstgradig subjektiv ist. Das ist uns natürlich klar. Natürlich ist mir klar, mit meinen 40 Linsen, bestimmte Platten einer bestimmten Phase einer Band so sind für einen wichtig, weil man sie ja auch in einer bestimmten Zeit in seinem Leben, wo man selber eine bestimmte Phase durchgemacht hat, kennengelernt hat, beziehungsweise selbige als Soundtrack gedient haben zu dieser Zeit und so. Und wenn ich zum Beispiel darüber rede, ja, die und die Platten von Band XY waren für mich die wichtigsten und danach ist das alles nicht wichtig für mich. Das können ja für andere Leute von derselben Band komplett andere Platten oder eine andere Periode sein. Das ist mir natürlich bewusst, aber es geht zumindest hier von meiner Berichterstattung heute, und ich denke mal dir, Simon, geht das genauso, halt eben darum, was wir mit bestimmten Platten verbinden und wann wir uns gewünscht hätten, dass Bands einfach aufhören, Platten zu releasen oder einfach nicht sonderlich gut gealtert sind. Ja, hast du denn, womit wollen wir anfangen? Eher mit den positiven oder mit den negativen Beispielen?
Ich finde, wir können durchaus vielleicht mit positiven Beispielen anfangen, oder?
Gut, haben wir nämlich das erste Positivbeispiel gebracht und ich bringe es jetzt direkt nochmal. Für mich ist Cannibal Corpse und Cannibal Corpse war auch immer eine Band, die immer positiv konstant abgeliefert haben. Natürlich gibt es Platten, die mal besser sind, mal nicht ganz so geil sind, aber grundsätzlich gab es für mich in meinen Augen nie einen Grund, warum Cannibal Corpse hätten aufhören sollen, Platten zu machen. Wie ich eben schon in dem Review gesagt habe, für mich ist es so, ich kriege genau das, was ich will und ich möchte überhaupt nicht, dass die im großen Stil was ändern.
Ja, fair enough. Mein erstes Beispiel, was ich mir notiert habe, ist Gorguts und das ist eine Band, bei der ich sehr dankbar bin, dass die nicht nur noch Platten machen oder nicht nur noch aktiv sind, sondern wieder Platten machen, denn die Band gab es ja auch eine ganze Weile nicht. Die haben
wie lange waren die weg vom Fenster?
2001 und
oh wow.
Dann kamen die zurück 2013 mit der Colored Sense. Dieses Album für mich wahrscheinlich das beste Gorguts-Album, muss ich echt sagen.
Wow, das ist aber wirklich selten.
Das ist extrem selten. Das ist natürlich, wie wir alle wissen, ich mag Dissonanten extrem mit, natürlich sehr, sehr viel dissonantes Zeug, aber ich finde mit einer melodischen Sensibilität, die man dem gar nicht absprechen kann, so. Und ja, die Platte ist einfach in jeglicher Hinsicht krass und ich finde deren stärkstes Werk. Natürlich nicht deren meist einflussreiches Werk, das wäre die Obscura von 98, aber eine absolute Wahnsinnsplatte.
Haben die ihren Stil groß verändert? In deinen Augen?
Ja, es ist so ein bisschen streitbar. Ich finde nicht, dass sie ihren Stil so grundlegend verändert haben, sondern im Vergleich zu den Vorgängerplatten, der Obscura und auch der From Wisdom to Hate, haben sie ihren Stil halt irgendwie erweitert. Und die Colored Sense dann, diese Comeback-Platte, die ist etwas experimenteller. Es gibt viel doomige Parts da drauf, und das macht die Band einfach viel, viel dynamischer. Und die Produktion ist halt auch sehr geil. Es ist alles sehr organisch gehalten.
Mir fällt nämlich auf, wenn ich auf meine Liste gucke, was ich finde, wo ich Positivbeispiele mir rausgesucht habe von Bands, wo ich denke so, ey, die liefern konstant geile Sachen ab. Mir fällt auf, dass das meistens Bands sind, die sich im Stil sehr treu geblieben sind, wie wir das eben auch schon bei Cannibal Corpse hatten. Bands, die so einen ganz bestimmten Stil haben und ihren eigenen Stil gefunden haben. Ich als Fan möchte nicht, dass er sich ändert. So, jetzt kann man natürlich darüber streiten, braucht man das noch oder braucht man es nicht, weil es ist ja doch irgendwie ähnlich und schlägt in dieselbe Kerbe. Und witzigerweise habe ich bei manchen Bands, die mir ganz viel bedeuten, genau dieses Gefühl, dass ich denke, so, ey, ich steige da irgendwann aus, und bei anderen Bands habe ich das überhaupt nicht, und ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, so um extremer der Musikstil ist, umso besser komme ich damit klar, wenn die Platten sich in sich gar nicht so wahnsinnig zu unterscheiden. Für mich ein extrem positives Beispiel ist Asphyx. Mhm. Eine meiner Lieblings-Death-Metal-Bands, wenn du so willst, und finde ich auch alles geil, so, und da freue ich mich auch immer, wenn was Neues kommt, und genauso geht mir das bei Obituary.
Ja.
Wahnsinnig gute Band. Das ist genau der Stil, wenn ich über Death Metal rede, wie ich ihn mag. So, und ich bin nun wirklich nicht so das große Death Metal Lexikon, wie du das vielleicht bist oder so, aber bei den Bands habe ich das so, ey, ich möchte überhaupt nicht, dass sich da irgendwas ändert. Und gerade die letzten Platten auch von Obi oder so finde ich steinstark. Und ich glaube, das hängt ganz klar damit zusammen, dass die halt so einen ganz krassen Stil haben selber, und ich möchte einfach nicht, dass der sich verändert, freue mich aber trotzdem über neues Material.
Ja, bei Gorguts würde ich sagen, die Veränderung, finde ich, war, wie man im Englischen so schön sagen würde, within reason. Ich finde Veränderung durchaus gut.
Es ist ja auch interessant, aber manchmal fühlt man sich auch betrogen, weil man halt einfach diese künstlerischen Schritte zu müde ist, mitzugehen.
Ja, kann ich verstehen. Es gibt sicherlich Beispiele, wo das so ist.
Und da habe ich nämlich ein Beispiel, was für mich total immer wieder wichtig ist. Und da streite ich mich dann auch immer mit Leuten drüber so. Aber für mich so ein schlechtes Beispiel ist dann halt zum Beispiel The Melvins. Da habe ich halt einfach 2, 3 Platten, die ich über alles liebe, halt Stoner Witch und die Houdini. So, das ist von Anfang der 90er Jahre. Die hat Irinsch mir damals gezeigt. Und wahrscheinlich, die hat mich halt auch zu einem Zeitpunkt erwischt, haben mich diese Platten, wo es mir, das war halt auch eine extrem prägende Zeit, da war ich so 15 oder 16, habe angefangen zu kiffen, Alter, draußen Kassettenrekorder Stoner Witch hören oder die Houdini, und dann gibt's ja auch von 91 noch die Bullhead, die ist auch geil, oder die Osma von 89, aber Melvins ist auch so eine Band, die machen gefühlt alle 3 Monate eine neue Platte. Und ich komme da halt auch einfach nicht mehr mit. Und das ist teilweise so experimentell geworden, wo ich mir nur noch an den Kopf fasse, und da komme ich gar nicht mehr mit. Also das ist, keine Ahnung, da geht bei mir überhaupt nichts mehr. Die haben jetzt neulich so ein Akustikalbum gemacht, Five Leg Dog. Das ist noch so ganz funny, weil es halt mal sowas komplett anderes ist. Aber ansonsten ist das für mich ein ganz klares Beispiel so, ey, ich wünschte, die hätten sich nie verändert. Natürlich will ich das der Band nicht absprechen, aber es gibt halt einfach Bands, die sich so sehr verändern, dass ich diese Schritte nicht nachvollziehen kann und einfach nicht mitgehe als Fan.
Ja, das ist so, ich will das jetzt gar nicht abwertend sagen, aber manchmal gibt es schon Musiker, die dann irgendwie auf diesen Künstlertrip auch irgendwie kommen, so, und bei denen dann natürlich alles mehr Avantgarde sein muss und noch experimenteller und ja, das ist und progressiver.
Da
und
gibt es so viele Beispiele für, da komme ich auch noch gleich drauf, aber bevor ich dich davon jetzt rundere, gibt es für dich sonst noch gute Beispiele neben Gorguts, wo du sagst so, hey, das ist immer geil gewesen oder konstant geil oder sogar noch besser geworden mit der Zeit?
Also, ich sag mal, noch besser geworden ist natürlich schwierig. Da sind Gorguts für mich schon, die haben da schon ein Alleinstellungsmerkmal. Mir fällt auch gerade auf, meine anderen positiven Beispiele ähneln sich im Vergleich zu Gorguts darin, dass auch die Bands eine Zeit lang Pause gemacht haben und nicht existiert haben. Nächstes Beispiel für mich wäre At the Gates. Muss man nicht drüber sprechen, dass die Slaughter of the Soul das schwedische Death Metal Referenzalbum ist, irgendwie so, ne? Das ist halt einfach ein legendäres Album. Ich habe die Platte damals als Jugendlicher gekauft, weil ich will meinen, auf Viva 2 ein Musikvideo gesehen zu haben, vom, war es Blinded by Fear oder der Titeltrack, ich weiß nicht mehr, wovon das Musikvideo war, aber ich habe das gesehen und dachte so, boah, ist ja geil, hab's gekauft, hat mir nicht sofort gefallen, aber nach so 2 Wochen konnte ich es nicht mehr aufhören zu hören. Megaplatte, wie dem auch sei, die Band ist danach in der Versenkung verschwunden und ist vor ein paar Jahren zurückgekommen mit einer neuen Platte namens At War with Reality. Und ich finde, die Platte ist eigentlich streng genommen so gut wie die Slaughter of the Soul. Ich finde die sowas von geil. Ich finde also erstmal klingt die extrem gut. Das ist, ja, es ist eine relativ cleane Produktion, aber die ist einfach sehr, sehr, sehr geschmackvoll. Es ist nicht steril. Es ist einfach eine sehr, 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 sehr geile Metal-Produktion. Die Songs sind stark, die Songs haben geile Hooks. Natürlich gibt es Momente, die dann so ein bisschen nach Selbstzitaten klingen. Es gibt sogar einen Song, der klingt fast wie ein, als wäre er fast so der Geschwister-Song zu einem Track von der Slaughter of the Soul, aber
sehr diplomatisch ausgedrückt, der Geschwister-Song.
Ja, es klingt wirklich, es klingt fast so, als wenn es kein Zufall sein kann.
Okay.
Weißt du, wie ich meine? Die Ähnlichkeiten zwischen beiden Songs sind so spezifisch, dass man, ja, keine Ahnung, wie dem auch sei, vielleicht ist es ein Zufall, aber ich finde die Platte mega, mega gut. Und die haben jetzt in der Zwischenzeit noch zwei weitere Platten rausgebracht. Und auch alles grundsolide so. Oder man kann auch einfach sagen, die auch alles gut so. Also ich finde, die Band hat sich, die blamiert sich nicht mit dem, was sie da tut. Also beim besten Willen nicht. Die können noch immer irgendwie fast auf diesem Niveau von früher irgendwie Platten fabrizieren. Und natürlich hat es vielleicht nicht mehr diesen jugendlichen Ungestüm. Ja, also die ganze Historie, der Kontext, drumherum ist natürlich jetzt ein anderer, aber trotzdem sind die Platten noch geil, kann man einfach nichts anderes gegen sagen.
Fällt dir noch was ein?
Ansonsten Alice in Chains, finde ich, sind auch noch ein gutes Beispiel. Ich meine, die Band ist nun wirklich durch die Scheiße gegangen, ne? Der Sänger gestorben vor etlichen Jahren und so weiter und so fort. Und eine Band, die ja eigentlich legendär war in der Grunge-Ära. Und für so eine Band ein Comeback zu machen, den Sänger zu ersetzen.
Wann kam die Platte? 2009 oder so, glaube ich.
Ich glaube, genau, diese Black Gives Way to Blue, ich glaube, das war 2009. Und, ne, nur mal so, hatten wir ja auch irgendwie letztens mal, ich habe die These aufgestellt, dass ich Alice in Chains vielleicht ein bisschen überbewertet finde, was aber überhaupt nicht heißt, dass ich die Band nicht geil finde. Ich finde nur, dass die Band extrem, extrem gefeiert wird und ich kann es nicht immer verstehen. Anyway, dieses Comeback-Album war der Oberknaller, da sind ein paar Riffs drauf, Alter, die mich einfach wirklich, wirklich weghauen. Ja, und der Gesang ist Bombe. Es klingt wie alte Alice in Chains und gerade diese Black Gives Way to Blue. Ich finde, die Songs sind teilweise noch zwingender und die Produktion ist die reinste Perfektion.
Ich habe sie mit der Platte auch live gesehen und das war auch extrem stark. Ich glaube, das war im Docks in Hamburg. Das war auch richtig gut. Ein perfekter Sound auch, also total krass. Also war wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin, muss ich sagen, überhaupt kein Alice in Chains Fan. Also das ist für mich so gehört es, aber das haben wir neulich in der Überschätzte Bands auch schon besprochen, das ist für mich eine Art von Grunge, die mir nie reinging. Das war für mich immer zu professionell, zu slick, auch schon fast zu gut halt. Nicht dreckig genug, nicht gefährlich genug. Aber darüber brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, sondern es geht halt einfach darum, dass eine Band mit so einer Historie, wie du gesagt hast, halt einfach mal zurückkommen und so ein solides Machwerk abliefern und danach ja noch eine Platte gemacht haben, glaube ich ja auch.
Ja, genau, da kam noch mehr. Das hat mich alles nicht mehr ganz so weggehauen wie die Black Gives Way to Blue.
Habe ich auch nicht im Ohr.
Aber es sind trotzdem gute, es ist alles, also es ist auf jeden Fall, ich finde, das neue Material muss sich nicht vor dem verstecken, was die Band früher gemacht hat. Und das ist, finde ich, für so eine Band, die diesen Ruf hat, eine Kunst so. Und das kann man natürlich bei anderen Legacy-Bands, und ich nenne es jetzt einfach mal eine Legacy-Band, nicht unbedingt so sagen.
Was hast du dir denn für Bands rausgeguckt, wo du denkst, Alter, ich wünschte, die hätten aufgehört?
Ja, ich wünschte, sie hätten aufgehört, ist natürlich hart gesagt. Ich wünschte, sie würden noch bessere Platten machen.
Oder sie hätten aufgehört, schlechte Platten zu machen.
Ja, also für mich Reizthema sind die Deftones. Ich habe die Band früher sehr, sehr, sehr gemocht. Ja, die Band hat ja auch einen tragischen Verlust gehabt, bei denen ist ja der Bassist gestorben nach einem Autounfall, hat noch lange gedauert, bis er gestorben ist, aber ja, und die haben dann irgendwie nochmal so ein bisschen ihren zweiten Frühling gehabt mit dem Album Diamond Eyes und auch der Platte danach Koinojokan, die ich richtig, richtig geil fand. Also für mich war das, ne, in der neuen Ära der Band sozusagen so ein richtig, richtig starkes Werk. Und ich dachte so, Alter, die sind nochmal in Topform. Und dann kam danach eine Platte namens Gore und die war einfach scheiße. Mir fällt gar nichts anderes ein. Es ist so total, also man muss vielleicht dazu sagen, der Gitarrist von denen, der ist so ein Mega-Kiffer. Das ist eigentlich dessen Identität, ist, was für ein krasser Kiffer der ist, so, ja. Und
Herzlichen Glückwunsch, Mann. Du hast es geschafft. Du bist der Superkiffer.
Und ich muss sagen, wenn ich die, also ich weiß, ich habe in der Promophase der Platte kam raus, dass der wohl nicht so richtig drauf auf die Ausrichtung der Platte nicht so stand. Das war nicht so sein Ding. Es gibt nur ganz wenige Riffs von ihm auf dieser Platte, ja. Und dann gibt es jetzt Deftones-Fans, die sagen wollen, so ja, die Platte ist nicht so geil, weil er nicht so viel mit beigetragen hat. Aber sorry, die Riffs, die erkennbar von ihm sind, sind sowas von lustlos. Das klingt echt so wie Schülerriffs teilweise, wo du einfach denkst, so, Alter, das kann doch nicht dessen Ernst sein. Das ist so richtig, du hast das Gefühl, der Typ hat so aus Trotz scheiß Riffs gespielt. So, ja, toll, dann mache ich hier halt einen scheiß Riff, Alter. Ja, damit er überhaupt auf der Platte drauf ist. Ey, wirklich furchtbar. Und dann, was auch super weird an der Platte ist, Mix und Master. Also die Platte klingt gnadenlos scheiße, was auch crazy ist, wenn man sich die Platte davor anhört, die wirklich gut klang. Und dann kam jetzt danach noch eine Platte raus namens Ohms. Und das war jetzt so für viele Deftones-Fans so ein bisschen das Comeback. Ja, nach die Gore ist schon, sag ich mal, es gibt schon, die Gore ist auch bei den Fans nicht wahnsinnig gut angekommen. Und bei der Ohms ist jetzt wieder so ein bisschen mehr, haben die wieder Elemente von vorher eingebaut. Ich muss allerdings gestehen, ich finde es noch immer genauso bescheiden. So, keine Ahnung, der Gesang ist auch, ich meine, gut, das ist bei Deftones sowieso ein Streitthema. Der Sänger hat ja, ich nenne es jetzt mal, einen sehr mikrotonalen Style so. Und dass der nicht immer, dass der mit seinem Pitch sehr viele Sachen macht, die nicht immer auf den Noten landen, gehört so ein bisschen zu dem Style so, ja. Aber ich finde auf dieser Platte, es gibt echt Momente auf der letzten Platte, wo sich die Gesangsmelodien, wo die so clashen mit den Melodien der Instrumente dahinter, dass es unhörbar ist für mich so. Ja, und kein Plan, Alter. Ich finde, die Band hat extrem viel saugeiles Zeug gemacht, war für mich echt eine Referenzband für geile Mucke so, und die letzten beiden Platten finde ich so gnadenlos. Ich kann es eigentlich, ich finde die wirklich einfach nur scheiße. So, das ist, da führt kein Weg dran vorbei. Ich finde die Platten scheiße so. Und es ist schade, weil ich die Band wirklich geliebt habe, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die sich nochmal einkriegen. Also meine Hoffnung, dass die nächste Platte geil ist, die liegt eigentlich im unteren Bereich.
Wünsch dir doch einfach, dass die keine mehr machen.
Oder
schreibst du denen halt einfach mal einen Brief, sagt so, ey, hör bitte auf, Platten zu machen. Ich hab euch sehr gerne, aber setzt das nicht aufs Spiel.
Ja, du wirst lachen, Chino, der Sänger von den Deftones, lebt hier in Portland tatsächlich.
Da lache ich doch ganz laut da sogar.
Ja, das ist natürlich der Lacher des Tages.
Auf jeden Fall. Aber ich meine, wer lebt Gefühl nicht in Portland, ne? Das ist ja immer so ein Ding. Immer wenn ich irgendeine mittelcoole Story höre, ich so, ja, das ist bestimmt in Portland. So, und ich meine, jetzt ist der König der Kings natürlich auch hingezogen, und Simon, also ich fühle mich hier einfach abgehängt. So, ne? Das ist, merkst du so, the Southern Man, Alter. Du hast uns hier alleine gelassen, Simon, und jetzt kannst du hier mit deinen Deftones Scheißplatten machen.
Kann ich mich mit Chino anfreunden und ihm erzählen, wie scheiße seine neuen Platten sind, ja.
Hey, wollen wir mal zusammen eine richtige Scheißplatte machen? Das ist ja bei euch voll angesagt. So, geile Idee. Ja, nee, kommt bestimmt nicht so gut. Für mich ein Negativbeispiel, es ist auch so ein, ich gebe zu, dass es jetzt nicht das kreativste Beispiel ist, aber es liegt mir einfach nah, weil, keine Ahnung, vielleicht wirst du es nachvollziehen können, aber für mich ein schlechtes Beispiel sind die Smashing Pumpkins.
Ja.
Absolutes Reizthema, Streitthema. Habe ich mich auch schon oft sehr doll drüber gestritten über diese Band, aber ich finde nach der Gish, Siamese Dream und der Melancholy, diesem Doppelalbum, dann kam ja noch diese Adore, und die war schon ein bisschen schwierig, so, ne, so mit so ganzen, Elektroelementen und so, aber das verstehe ich noch so, weißt du, dass die Band da wirklich schon irgendwie was machen wollte, was wagen wollte, weil sie sich irgendwie nicht auf ihrem alten Stil festnageln lassen wollen, was ich überhaupt nicht verstehe, warum, weil, Alter, sind das Überalben, die ersten drei, so, und gerade das Melancholy and the Infinitive Sadness, so, das ist doch der Wahnsinn, oder nicht?
Ja, dann interessiert mich jetzt mal, wie stehst du zu der Machina, The Machines of God?
Schwierig für mich persönlich.
Ich finde die richtig geil tatsächlich. Also ich finde die Platte ist noch richtig gut. Der Opener der fällt so ein bisschen raus. Ist ja eher so ein Goth-Rock-Industrial-Song mit sehr fuzzy Bass und so. aber irgendwie geil. Und ich finde, die Platte hat noch relativ viele klassische Smashing Pumpkins Elemente so. Also die fand ich zum Beispiel, mag sie auch mehr als die Adore. Aber das war nochmal so eine Platte für mich, die ich gut fand. Danach ist die Band für mich aber auch also rotes Tuch.
Die Maschina, witzig, dass du das sagst, so, ne? Das ist die zweitschlecht verkaufteste Smashing Pumpkins Platte aller Zeiten. Also ich bin da nicht alleine, der Schwierigkeiten mit der Platte hat. Ja, bei Pitchfork hat die damals 4 von 10 Punkten gekriegt. Also ne, nicht, dass Pitchfork jetzt die Über, aber gut, hier in Amerika ist das schon eine Überinstanz, insbesondere damals. Aber gut.
Ich glaube, die Platte würde heute neu bewertet werden, bin ich ziemlich überzeugt. Ich glaube letzten Winter habe ich so eine Phase gehabt, wo ich die Platte wochenlang rauf und runter gehört habe und war schockiert darüber, wie gut die gealtert ist.
Vielleicht gebe ich ihr einfach mal eine neue Chance, aber bei der Adore ist es so, Billy Corgan gibt relativ selbstkritisch zu mittlerweile, dass er das halt auch einfach damals falsch gehandhabt hat. So, weißt du, dass der Typ ein absoluter Übermusiker und Songwriter ist, steht ja völlig außer Frage. Leider auch ein totaler Egomane und crazy Typ so einfach. Aber die, wie gesagt, die frühen, oder nicht nur die frühen, sondern halt einfach Smashing Pumpkins Sachen sind der absolute Wahnsinn. Und eben mit dieser Adore-Platte, er meinte im Nachhinein so, ey, wir wollten künstlerisch weiterentwickeln, wir wollten zeigen, dass wir nicht nur Rocksongs schreiben können, hast du nicht gesehen, ist ja alles schön und gut. Aber der hat das damals auch so extrem vermarktet. Der hat halt einfach behauptet, wir machen ein Techno-Album. Das hat der Original gesagt. So, ne, dass die Adore ein Techno-Album ist oder wird oder was auch immer. Und dass sie eigentlich ja nur mit diesem neuen Stilelementen eine neue Tür aufstoßen wollten, um sich songwriterisch weiter entfalten zu können und so. Und irgendwann hat er dann gesagt, so ja, das war vielleicht nicht das Schlauste, dass ich halt einfach großkotzig behauptet hat, ey, wir machen jetzt Techno. So, ne? Und ja, und ich glaube, das geht ganz, ganz, ganz vielen so. Ich kenne so gut wie keinen, außer irgendwelche Edgelords, die behaupten so, ey, die zweite Hälfte von den Smashing Pumpkins Releases taugt mir viel mehr. So, also kenne ich persönlich keinen.
Fällt mir auch keiner ein. Ja.
Ey, da sind ja noch Sachen gekommen, Alter. Da kann ich auch so, ist vielleicht auch so wie bei den Melvins, da kann ich gar nichts mit anfangen. Der Unterschied ist halt einfach nur, dass mir bei Smashing Pumpkins ganz offensichtlich nicht nur, okay, da habe ich mit dem Stil Schwierigkeiten, sondern da fehlt mir die Qualität. Und das ist ein großer Unterschied, dass man künstlerische Schritte von der Band nicht mehr mitgeht, weil man halt einfach nicht drauf steil geht, so ist eine Sache, aber wenn man halt so einfach merkt, so ey, das ist einfach nicht so gut wie der alte Kram, dann ist es schwierig und ich finde persönlich bei Smashing Pumpkins ist das durchaus der Fall und ich weiß, ja, jetzt kommen sie wieder und sagen so, Alter, hör dir mal die an oder hör dir mal den Song an oder Song Nummer 4 auf dem Album, kann ja sein, aber es ist, die Ausnahme bestätigt die Regel, es bleibt halt einfach schwierig, finde ich, weil das ja auch so, ja, Alter, Besetzungskarussell und für mich ist halt auch die alte Besetzung eins, also das war für mich eigentlich in den 90ern die perfekte Rockband, wie am Reißbrett ausgedacht, ja. Die sahen alle geil aus, konnten alle, es waren ja auch mega Musiker, das waren ja nicht so wie bei anderen erfolgreichen Bands, so, ja, wir haben hier so einen punkigen Background, nein, die konnten ja alle unfassbar spielen und komponieren, so, ne, also dementsprechend für mich Smashing Pumpkins absolutes Negativbeispiel. Hast du noch eins?
Ja, ist natürlich noch viel unkreativer als Smashing Pumpkins. Natürlich der Elefant im Porzellanladen Metallica.
Oh, wer hätte es gedacht? Ja, aber gut, wir können jetzt nicht diese Thematik besprechen, ohne das große M zu nennen. Aber dann erzähl mal deinen Beef, Simon.
Mein Beef ist, dass mein Beef geht eigentlich schon los mit der Death Magnetic. Als die Platte rauskam, ich weiß noch, wurde die Band so ein bisschen von der Presse und auch von Fans gefeiert, so zurück zur alten Stärke, man macht wieder Metal, natürlich nach den hier viel zitierten Load- und Reload-Eskapaden, ja.
Und auf einmal hatte James Hetfield hatte dann auch wieder eine richtig reale Kutte mit Aufnähern drauf und so. Das ging Hand in Hand.
Ja, siehst du ja, da wurden keine...
Die Flying V wurde wieder ausgepackt.
Es wurden keine Kosten gespart. Ja, ich weiß noch, als der erste Song rauskam, ich glaube, ich habe die Story schon mal angeschnitten, The Day That Never Comes, glaube ich, hieß der, ist ja irgendwie so ein 8-Minuten-Song oder so. Und wir waren damals 2008 auf US-Tour mit W-Farm, saßen im Van, haben die Premiere des neuen Metallica-Songs gehört und gelacht, weil wir das so scheiße fanden.
Weil wir einfach so froh waren.
Ja, nee, das war, ich weiß, vielleicht lag es auch daran, dass 2/3 der Tour im Hochsommer in den USA uns auch richtig dumm gemacht hat, so, aber ja, es gab so, ich finde, ich weiß auch nicht so, weißt, es ist ein sehr, sehr hartes Urteil, das sozusagen, aber ich habe das Gefühl, bei Metallica, die waren mal eine Band und jetzt spielen sie Band.
Ja, fair enough, ich weiß, was du meinst.
So klingt auch das neue Album so. Ich habe da mal versucht reinzuhören. Ich verstehe nicht, was die da machen teilweise. Da werden teilweise so absolut, ich sag mal so, so absolut belanglose Riffs, ist natürlich, ja, subjektiv, whatever, aber es ist so, so Riffs, die jetzt nicht wahnsinnig rausstechen, keine, nicht die krasse Hookline des Songs.
Als hätte das AI generiert, eine künstliche Intelligenz ein Metal-Album gemacht.
Ja, ein Metallica-Album gemacht, genau. Als hätte Metallica AI trainiert, ein Metallica-Album zu machen. Und dann werden natürlich aus Versehen die falschen Parts zu oft wiederholt. So, ja, es ist nicht so, dass die Hooklines zu Tode genudelt werden, sondern es gibt dann einfach Songs, wo am Anfang irgend so ein 0815-Riff kommt und dann spielen die das 3 Minuten gefühlt, so. Denkst, oh,
ich weiß, was du meinst, so dieses, das können wir uns erlauben, könnt ihr eben nicht. Aber ich, so, ne, so, ich weiß genau, was du meinst.
Es ist wirklich weird.
Wiederum habe ich dann halt Leute gehört, die dieses Jahr Metallica live gesehen haben, die sagen, das war der absolute Wahnsinn. Eins der besten Shows ihres Lebens. So, fair enough. Aber hier auch nochmal Disclaimer, wir reden ja jetzt über Platten und nicht die Live-Performance. Es gibt fantastische Bands, die seit 12.000 Jahren existieren und geile Platten gemacht haben, aber auch schon lange nichts Neues rausgebracht haben und trotzdem einfach noch legitim sind, weil sie geile Live-Bands sind. Also das ist ein ganz anderes Thema.
Absolut. Und für mich ist es so, ja, Metallica sind natürlich die Metalband der Welt, ja, sozusagen. Aber ja. Ne, sind ja auch Teil der Big Four, wenn ich zum Beispiel jetzt mal vergleiche mit Slayer. Ich finde, dass Slayer auch in ihren späteren Alben noch viel mehr abgeliefert haben. Ich finde, Slayer haben nicht diesen...
Gutes Beispiel.
Weißt du, das ist nicht so dieses, du hast nicht das Gefühl, wie gesagt, dass die Band spielen. Slayer haben halt noch immer Brecher. So, da gab es aber Songs, die haben noch immer gerippt auf deren Alben so und die sind immer noch hart gewesen.
Wie konnte mir das nicht einfallen? Ganz genau. Slayer ist natürlich ein absolutes Positivbeispiel. So, Wahnsinn. Also, ja, ich hatte nämlich bei Slayer immer das gleiche Gefühl, dass es da Momente gab, die mindestens so geil waren wie die frühen Releases. Gut, aber bei Metallica zurück zum großen M, die haben sich natürlich aber auch richtig krasse Sachen erlaubt, ne? Also, das muss man halt auch einfach mal sagen, so, ey, Digga, können deine Ohren hören, was dein Maul da sagt? Was ist los mit dir? Jemand muss sie stoppen. So, also ich meine, es ist jetzt auch so ein bisschen billig, so auf diesem Lulu-Album rumzureiten, weil ja. das ist ein bisschen zu, aber warum?
Aber so, gemacht haben sie es.
Gemacht hast du es halt. So, ne? Also es muss schon erwähnt werden. So, ne? Und das ist halt so, ja. Und wer hat das denn neulich noch so ganz großspurig verteidigt, dass das auch total so ahead of its time war und eigentlich super geil? War das Lars Ulrich selber? Würde mich jetzt nicht wundern.
So, ne? Lars Ulrich.
Ja, Lars von Ulrich. So, ja, aber das ist halt für mich auch so eine Band, weil die haben natürlich absolut Wahnsinnsplatten. Und für mich ist halt auch krass, ne? Haben wir 12.000 Mal schon drüber geredet, weiß ich, aber für mich die Load und die Reload sind für mich besser gealtert, als dass die neuen Sachen interessant oder gut oder wichtig sind. Selbst die Sachen, mit denen ich mega gestruggelt habe, sind für mich heutzutage irgendwie gesetzter und Teil von moderner Rockhistorie, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die neuen Metallica-Sachen halt einfach keine moderne Rockhistorie werden.
Ja, der interessante Punkt ist also, bei der Load vor allem, da sind ja auch doch ein paar Hits drauf. Sind es jetzt Metallica-Hits, klassische, streitbar? Aber erzähl mir doch bitte nicht, dass auf der neuen Metallica-Platte ein Hit drauf ist. So eine Lanze muss ich brechen bei allen neuen Metallica-Platten, als diese Hardwired to Self-Destruct rauskam. Ich glaube, es war die vorletzte Platte, ne? Die erste Single, die rauskam, die fand ich ziemlich cool. Die hatte Drive. Mir fällt der Song gerade, der Songtitel nicht ein. Das war das erste Video, erste Single-Auskopplung. Das war wirklich ein cooler Song und ich dachte mir so, okay, cool, das ist schon legit so. Hat mich als Platte nicht wahnsinnig abgeholt, aber das war doch, ich sag mal so, das war ein sehr würdevoller Moment für die Band. Aber ich finde, dass das jetzt bei der neuen Platte schon wieder so ein bisschen so, ach, meine Güte, ey, why?
Wenn wir über Metallica sprechen, müssen wir natürlich auch über eine andere Band reden, die ihre Heydays, also für mich zur selben Zeit wie die Heydays von Metallica hatten. Das waren die glorreichen frühen 90er. Natürlich geht's um Guns N' Roses. Das ist halt auch so eine Sache. Die haben ja halt eigentlich nach ihrem geilen Doppelalbum mit Use Your Illusion 1 und 2, das ist ja eigentlich kein Doppelalbum, eins sind ja zwei Alben, so, aber danach kam ja noch dieses Spaghetti Incident so mit den Coverversionen. Ich finde die Platte ziemlich geil, aber es sind halt auch einfach, weil es alte Punk-Klassiker sind. Und ja, dann kam eben die diese Chinese Democracy, da möchte ich eigentlich überhaupt nicht drüber reden, weil es halt einfach so hochgradig lächerlich ist, finde ich. So, und das hat ja auch nichts mit dem Guns N' Roses Release in meinen Augen zu tun. Das ist ja in dem Sinne auch nicht Guns N' Roses. Aber für mich ist das auch so eine Band, dieses Scheißalbum von 2008 wiegt so viel, und ich war nie großer Guns N' Roses Fan, aber das wiegt so viel auf der Negativskala, dass das einfach so bitter ist, wie sich so eine, und dann kannst du ja, du kannst über Guns N' Roses streiten, wie du willst, aber es war eine unglaublich riesige, wichtige, influent, wie sagt man, Band, die einflussreiche Band, so. Warum scheißt du denn da so rein? Alter, du hättest doch auch einfach aufhören können mit der Spaghetti Incident und sagen so, Alter, wir lösen uns auf, wir tun uns wieder zusammen und spielen geile Shows und alle finden es geil, weil ich habe über die Guns N' Roses Shows in den letzten Jahren auch nur oder viel Gutes gehört, so. Aber da ist immer dieser eklige Fleck, so. Da, ich komme da ganz schwer drüber hinweg, so, warum man sich das angetan hat. Aber gut, das muss wahrscheinlich an der, an psychotischen Zügen eines Frontmanns liegen. Ich will das aber.
Ja, könnte man meinen. Es ist natürlich, ich glaube, was du ansprichst, es ist, wenn eine Legacy-Band ihre eigene Legacy beschmutzt, wenn man dieses Gefühl bekommt.
Ja, das sich ist halt Demontage, Alter.
Ja, so, genau.
So weit muss man schon gehen.
Leider, ja. Das ist auf jeden Fall, es ist nicht ganz falsch, ja.
Fällt dir sonst was ein?
Ich habe keine weiteren negativen Beispiele, aber du vielleicht noch.
Ja, so Sachen, die halt so auf der Hand liegen, so Sachen wie so Mötley Crüe oder so zum Beispiel, ja, da denkt man auch so, ihr habt Platten gemacht, nur um euch selber zu beweisen, dass ihr noch eine legit Band seid, absolut für die Tonne, und auch immer Hassthema bei uns, ich weiß, aber ich finde die erste Offspring-Platte wirklich gut, und ich weiß, du hast den Sänger, diese Stimme über alles, das weiß ich, aber bei denen ging das ja so schnell, dass das Material im Sekundentakt beschissener wurde, bis hin dann zum den absoluten Tiefpunkten hier, so Pretty Fly for White Geil, das war ja alles an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und das ist halt auch so. Du machst eine legit Punkplatte zur selben Zeit. Die kommen ja fast zeitgleich mit der Dookie von Green Day raus, die ja auch so krass. Green Day übrigens auch eine Band. Ja, die haben diese American Idiot 2000 sonst was nochmal gemacht, so Killerplatte 2003, 2004 glaube ich oder so, Killerplatte auch, und dann habt ihr irgendwie die Dookie, ist natürlich auch eine Killerplatte, aber die haben so viele nichtssagende Platten draußen, Green Days, muss man auch mal ganz klar festhalten, die leben halt auch davon, dass sie Green Day sind und nicht, dass sie konstant Qualität abliefern, so, und bei Offspring ist halt richtig krass, die haben sich halt komplett demontiert und haben halt einfach angefangen, Musik für geistesgestört oder Gehirnlose zu schreiben. Also viel zu krass. viel zu krass scheiße. Aber gut, jeder Jack ist anders.
Bei mir reicht die Stimme schon. Das ist wie Nägel auf der Schiefertafel. So, wenn ich den Typen singen höre, dann will ich mir direkt Eispickel in die Ohren rammen. Aber natürlich habe auch ich als Jungspund die Smash gehört, und in meiner sogenannten Skatepunk-Phase, in der kurzen, lief das natürlich auch, und ich fand das früher auch cool. Dass man die Band heutzutage überhaupt nicht mehr hören kann, ist fraglos, ja, also auf jeden Fall.
Es gab ja auch vorher tatsächlich noch Platten, ne? Es gab The Offspring, das Debüt von 89 und Ignition von 92. Ich muss sagen, dass ich die zum Beispiel nicht mal wirklich im Ohr habe.
So, nee, ich auch nicht, gar nicht.
Aber ja, also das war schon ein starkes Stück, was dann kam. Aber was halt immer krass ist, ne, das geht halt vielen Bands so, und ich glaube, bei Green Day war das vielleicht sogar ähnlich. Weiß ich nicht, muss ich gleich nachgucken. Aber nach diesem Mega-Erfolg, der Smash, und das passiert Bands ja oft, wurde sich erstmal 3 Jahre Zeit gelassen, um eine neue Platte rauszubringen. Und 3 Jahre waren in den 90ern unfassbar lange Zeit für ein Follow-up-Album. Einfach weil die so derbe beschäftigt waren mit um die Welt-Touren und so weiter und so fort. Das ist bei Metallica ja auch sichtbar mit dem Black-Album. Ich glaube, die waren mit dem Scheiß-Album 3 oder 4 Jahre auf Tour. Es hörte einfach nicht auf. Wenn die mit einem Kontinent durch waren, dann war schon wieder die nächste Tour gebucht. So, das war, also die haben eine Welttournee über 3 Jahre gespielt oder so. Das war alles viel zu krass, ja. Und bei Smash musste die Sau wahrscheinlich auch abgemolken werden.
Das wird wohl so gewesen sein, ja.
Es gibt natürlich auch viele Beispiele, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen, wo man so ein bisschen neutraler eingestellt ist, wo man das jetzt nicht komplett haten will, dass die Bands noch neue Platten machen, aber es einem irgendwie so, ja, fast unangenehm egal ist. Weißt du, was ich meine?
Bei mir ist es sehr mit Crowbar der Fall. Obwohl ich so ein bisschen sagen muss, immerhin fand ich es, die allerletzte Crowbar-Platte war wieder ein bisschen so, die hatte wieder ein bisschen Aufwind, aber ich fand die bis zum gewissen Punkt, bis zu der Sonic Access in its purest form, die Platte fand ich mega, ist wahrscheinlich neben dem Debüt, nicht neben dem Debüt, neben der selbstbetitelten Platte auch mein Favorit. Und dann fand ich gleich die Platte danach, damals Life's Blood for the Downtrodden, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Irgendwie, ich habe so versucht, die Platte gut zu finden, weil ich so noch auf diesem Crowbar-Film war von der Platte davor und einfach Riesenfan war zu der Zeit so. Und so ging es mir mit der Band dann wirklich lange. Alles, was die in der Zwischenzeit rausgebracht haben, und da kam einiges, die Band ist sehr aktiv, ist irgendwie so, ich höre mir das einmal an und ich habe das Gefühl, das ist so Crowbar-Light.
Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Für mich ist natürlich auch, wir hatten heute schon den einen Elefanten im Raum mit dem großen M. Wir müssen über das große A sprechen. Ich glaube, es vergeht keine Folge, wo ich nicht über die beste Band aller Zeiten, der ganzen Welt, des Universums rede, AC/DC. Aber jetzt, was ich sage, wird vielleicht den ein oder andere, die ein oder andere schocken. Für mich... Ich brauche nichts von AC/DC nach The Razor's Edge.
Ja.
Und das sage ich jetzt gar nicht, weil das Material scheiße ist. Das ist alles gleich gut. Und jetzt witzigerweise habe ich vorhin über Obi gesprochen, über Asphyx, über Cannibal Corpse und so weiter und so fort. Slayer. AC/DC sind natürlich das Paradebeispiel, dass sie wirklich gar nichts, aber auch rein überhaupt nichts am Stil, am Songwriting oder sonst was verändert haben. Das allein wäre für mich gar nicht schlimm. Für mich ist AC/DC halt einfach nur so ein Beispiel, dass ich so krasse Verbindungen mit diesen Platten vorab. Ich weiß noch, welche Platten, inklusive der Razor's Edge, welche ich mir wann, wo, in welchem Alter gekauft habe, auf welchem Familienurlaub ich mit meinen Eltern war, wo ich die immer im Walkman gepumpt habe, die Blow Up Your Video oder. Und ich habe zu jeder dieser Platten so eine krasse Geschichte, dass mein Bauch, mein Hirn und vor allen Dingen mein Herz auch irgendwann voll war. So pathetisch das klingt, aber ich konnte irgendwann nichts mehr aufnehmen. Und ich hatte das Gefühl, ey, ich habe noch so viel vor mit diesen Platten, die es davor schon gab, bis zur Razor's Edge, inklusive der Razor's Edge, dass ich einfach so überhaupt keinen, und irgendwie hat sich das nie eingestellt, dass ich dann bis heute nicht, vielleicht kommt, und das muss ich vielleicht auch noch sagen, vielleicht kommt dieser Moment noch, dass ich irgendwann mit 50, 60 Jahren irgendwann in meinem Stuhl sitze und sag so, ja, jetzt befasse ich mich mal mit den letzten 7 Alben oder so, oder 6 Alben, so, ich weiß es nur nicht. Und es ist für mich, es schmälert meine Liebe zu der Band überhaupt nicht, sondern es ist einfach, ey, ich bin satt. Ich bin einfach satt und diese Platten davor, die Liebe ist so groß und natürlich weiß ich auch, dass auch die späteren Platten danach noch großartige Songs hatten und absolute Hits und so. Und ich freue mich auch, wenn die laufen und ich die irgendwo höre in der Kneipe, im Radio oder sonst was, aber ich lege die einfach nicht auf, weil wie gesagt, mich haben diese anderen Platten und ich habe das, als wir mit dieser Folge angefangen haben, schon gesagt haben, wenn bestimmte Platten erwischen dich zu einer bestimmten Zeit oder Phase in deinem Leben. Und die Connection, die du da machst, so, ist halt einfach, die ist, ja, die hat so eine universelle Liebe. Das ist fast was Göttliches, so. Und das ist, das kann man nicht mehr reproduzieren. Und ich brauche, also ich will jetzt nicht sagen, dass die späteren AC/DC-Platten für mich Zeitverschwendung sind, Gott bewahre, aber sie sind für mich einfach nicht wirklich relevant.
Oh Gott, ich hab's wirklich gesagt.
Du hast es gesagt, Hanno. Das wird noch grobe Konsequenzen haben. mir ging es ein bisschen ähnlich mit den Deftones. Ich hatte so einen Sommer, wo ich mochte die Deftones schon, aber ich weiß noch, als die White Pony rauskam, die Platte hat bei mir nicht sofort gezündet damals und es ist ja die Referenzplatte für die meisten. Das ist jetzt für mich noch immer nicht meine Lieblings-Deftones-Platte. Anyway, in diesem Sommer habe ich extrem viel Basketball mit einem Kumpel gespielt und...
Streetball,
es war tatsächlich Streetball. Wir haben nur auf einen Korb gespielt, wir haben Streetball gespielt.
Siehst du?
ist das geil.
Wo ist Simon? Ne, Simon kann heute nicht aufnehmen. Warum nicht? Ja, nee, der ist draußen Streetball spielen. Der wird da sehr ungern gestört.
Ja, auf jeden Fall.
Spreche mit deiner Frau. Nee, Simon ist draußen Streetball spielen. Streetball gewinnen.
Der Streetballen. Ja, wir haben Streetball gespielt und ich habe ich glaube, der Grund, warum ich die Platte dann irgendwann doch wirklich mochte, ist, ich habe versucht, die zu mögen und dann hatte ich einfach einen geilen Sommer. Und die Platte ist auch gut, also wirklich, muss man ganz klar sagen, die Platte ist wirklich gut. Es gibt mega, mega gute Songs auf der Platte. Und man kann der ihre Qualität nicht absprechen, aber für mich hat die Platte, die war für mich ein Spätzünder und irgendwie hat es diesen Sommer gebraucht. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, ich hatte damals eine Sega Dreamcast, geilste Konsole ever, und darauf habe ich die Tony Hawk Pro Skater 2 Demo gespielt. Und da konnte man nur ein Level spielen Und Deftones waren auf diesem Soundtrack mit drauf, ein Song von der White Pony. Und der Witz ist auch noch, wenn ich den Song heute höre, ist der Opener der Platte, wenn ich den Song höre, habe ich vor mir dieses Tony Hawk-Level direkt. Das ist so direkt Zeitreise in die Tony Hawk-Demo, Alter, wo ich halt echt so in 2 Minuten Intervallen endlos die Demo gezockt habe, bis ich mir dann endlich das ganze Spiel gekauft habe. So. Aber ja, das war irgendwie so einfach so ein Sommer, so ein Deftones-Sommer.
Kann ich hier empfehlen, auch den Song Und es war Sommer von Peter Maffay, mag ich sehr. Es geht um eine ähnliche Geschichte. Es geht auch so Peter Maffays Geschichte zu der White Pony Platte von den Deftones. Das wissen die meisten nicht, aber so ist dieser Song entstanden. Zu diesem neutralen Gefühl, den man manchen Riesen oder geliebten, wirklich geliebten Bands gegenübersteht, ist mir irgendwie am meisten eingefallen. Irgendwie hören die Beispiele einfach nicht auf bei mir. Es gibt zum Beispiel so eine Band wie Dark Throne zum Beispiel, die liefern auch immer noch geiles Material an, konstant geiles Material. Und eigentlich muss es auf die gute Ecke gestellt werden, auf die Seite für gute Beispiele. Für mich ist es nur so, mich interessiert der Sound, den sie abliefern, nicht so richtig. Und ich verbinde etwas anderes, für mich ganz, ganz Wichtiges mit Dark Throne. Für mich war Dark Throne so ein Moment, das war für mich wie mein Einstieg in Black Metal so und war für mich wie zum zweiten Mal Punkrock entdecken. Es war einfach diese Fuck-off-Attitüde, diese, Alter, wir nehmen unsere Platten mit einer Kartoffel auf. So, das ist unbeschreiblich. Und jetzt machen sie natürlich auch schon seit 25 Jahren geilste Thrash-Platten und hast du nicht gesehen, oder wie man das nennen will, muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein. Und das sind auch total sympathische Typen und hast du nicht gesehen. Nur persönlich, für mich ist es in meiner persönlichen Darkthrone-Historie nicht sonderlich wichtig. Wie geht dir das? Hast du überhaupt eine Connection mit der Band?
Keine große, keine Tiefe, muss ich sagen. Ich glaube, Mayhem sind meine Darkthrone.
Gotcha. So, und für mich, und da gibt es viele Bands in die Richtung. Zum Beispiel eine andere Band ist halt Black Sabbath. Ich muss davor sagen, ich war nie großer Black Sabbath-Fan. Und ich weiß, jetzt fliegen wieder Indoor-Flaschenhagel und die Leute weinen Tränen aus Blut. Wie kann das einer sagen? Ich habe es gesagt, mich hat diese Band nie interessiert. Und ich weiß, da draußen sind das... Bist du großer Black Sabbath-Fan, Simon?
Nein, ich kenne... Black Sabbath ist für mich eine Band, bei der ich wahrscheinlich an zwei Händen richtig geile Riffs abzählen kann, wo ich echt sagen muss, mega Riffs so fett, ansonsten interessiert mich die Band einfach nicht wahnsinnig und ich habe die parallel mit meinem ersten Plattenspieler mit 14 hat mir mein Onkel die Paranoid mit dazu geschenkt und ich habe die auch damals gerne gehört. Wenn ich heute Black Sabbath anmache, egal aus welcher Ära, ich langweile mich sofort. Es ist einfach, ich find's einfach öde.
Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ich kenne Leute, die wirklich wortwörtlich für diese Band töten würden, so, ne? Und das sollen sie ja auch machen.
Nur nicht mich, bitte.
Ich kann verstehen, warum man diese Band so geil findet. Nur ich fühle es halt nicht. Vielleicht fehlt mir da irgendein Chromosom oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle es null. Aber ich bin mir natürlich über den Wert dieser Band oder auch über den popkulturellen, historischen Einfluss dieser Band bewusst. Und ich weiß auch, dass die ersten, insbesondere die ersten Black Sabbath-Platten enorm gut sind. Also natürlich sind da auch Hits drauf, also ganz objektiv betrachtet. Nur,
natürlich.
Alter, da kamen so viele Platten hinterher noch unter dem Label Black Flag, Black Sabbath unter dem Namen, dass ich einfach so, ey, und das ist nicht alles gut, das muss man ganz klar sagen. Oder auch irgendwie nicht relevant, so. Also, weißt du, wie ich meine, so, das ist auch so, ey, ja, da kam so viel Zeug, so, dass man da auch vollkommen, also es interessiert mich halt null. So, mir ist, wie gesagt, aus historischem Musikkontext heraus sind die ersten Platten für mich sehr wichtig, weil ich weiß, welche Bands durch Black Sabbath entstanden sind und so weiter und so fort. Aber alles, was danach kommt oder viel, ist für mich halt auch so sehr, sehr viel lauwarmes Wasser. Aber gut, zerreißt uns in den Kommentarspalten.
Ja, also wir sollten planen. Eine Kultklopper Bad Religion Suffer und eine Kultklopper Black Sabbath Folge. Einfach um ein bisschen mal die Stimmung hier aufzuheizen.
Okay, ja, wollen wir mal sehen. Eine andere Band, die für mich genau das gleiche ist, so die Alben gemacht hat, die ich so sehr liebe, dass alles danach jetzt nicht wirklich scheiße ist, aber nicht annähernd an das rankommt, was diese Band abgeliefert hat, und das sind Weezer.
Oh ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Weezer,
Weezer 2019 live gesehen, irgendwo in Frankreich. Es war haarsträubend scheiße, so. Aber davon mal ganz abgesehen, um live geht's hier gerade nicht. Und ich habe auch mir die ganzen Platten jetzt nochmal angehört und die Reviews auch dazu gelesen. Und oft vieles davon ist wohlwollend und hast du nicht gesehen. Aber das blaue Weezer-Album und auch der Album und die Pinkerton danach, so, das sind halt einfach solche Überalben. So, also das ist die DNA dieser Band. Und da kommt dann, ich erwarte ja auch nicht von der Band, dass sie sich auflösen, Gott bewahre. Ich erkläre nur für mich, wenn du so abgeliefert hast, dann, also ich brauche alles danach nicht. Ich brauche es einfach nicht.
Aber ist das jetzt ein neutrales Beispiel oder ein schlechtes Beispiel?
Das ist für mich ein neutrales Beispiel, weil diese Platten, weil Weezer danach ja auch Songs gemacht haben, die jetzt nicht schlecht sind.
Ja,
so,
verstehe.
Die haben jetzt keine Lulu oder so rausgehauen. Weißt du, wie ich meine? So, darum geht's nicht. Aber es ist ein bisschen trauriges Beispiel, weil so eine Band, die mir so viel bedeutet hat, auch damals so habe ich sie auch im WDR Rockpalast so auf VHS einfach auf Record gestellt und am nächsten Morgen geguckt und Weezer zum ersten Mal gesehen und alles stand still. Es war übrigens das erste Mal, dass ich Orange Verstärker und Orange Caps gesehen habe. Weezer 1996 auf dem Bizarre.
Ja, schau mal an, Alter.
Schau mal an.
Wo du gerade Weezer sagst, fällt mir spontan noch ein Beispiel ein, was so ein bisschen, so ein bisschen entfernt im gleichen Fahrwasser stattfindet. Jimmy Eat World. Ich mochte tatsächlich sehr gerne zwei Jimmy Eat World Platten. Natürlich die Bleed American, muss man nicht viel zu sagen. Vor allem der Opener, der zweite Song sind natürlich Übersongs. Und ich weiß noch, danach kamen die Futures raus und ich fand es erst total furchtbar, weil die Futures so poliert wirkte im Vergleich zur Bleed American. Aber die Futures, muss ich sagen, hat mir irgendwann richtig gut gefallen. Ich habe die mir richtig schön gehört und war dann irgendwann auch richtig Fan von der Platte. Aber neutral, es ist auch ein gutes neutrales Beispiel, weil bei denen ist es genauso. Ich finde, die bringen noch immer Mucke raus, ne? Und es ist alles irgendwie so im Grunde genommen der gleiche Style, der gleiche Vibe, aber irgendwie fehlt natürlich auf jeden Fall die Energie so ein bisschen von der Bleed American und es fehlt die Pop-Affinität oder die, sagen wir mal, das Talent wirklich auch Hits zu machen der Futures und jetzt hast du sozusagen in den Platten danach irgendwie halt so, ja, einfach so solides Beiwerk so ein bisschen, ne? Andere Band, die ich noch bei Neutral notiert habe, bei der es, finde ich, ein spannendes Thema ist Sepultura.
Wichtig.
Ja, das ist halt so, ich meine, für uns beide eine Lieblingsband mit einem Lieblingsalbum, eines der wenigen Lieblingsalben, das wir teilen so. Und und nachdem dann also Max Cavalera ausgestiegen ist, haben die ja mit dem Derek Green weitergemacht. Und da gibt's so Momente. Es gibt Momente auf der ersten Platte, diese Against, da gibt's irgendwie so ein, zwei Songs, die klingen echt nach Hassbatzen. Es klang so, als hätte die Band auch wirklich sich was zu beweisen gehabt. Und diese Momente kann ich auch echt... finde ich auch cool. Und was ich so interessant an der Band finde, ist, dass die eigentlich musikalisch gesehen, ich höre immer mal eine neue Platte von denen rein und musikalisch ist das eigentlich echt top. So, es ist echt, und die machen sich auch, du hast doch das Gefühl, die machen sich Gedanken, die geben sich Mühe, die ruhen sich nicht auf ihrer Legacy aus und versuchen einfach die ganze Zeit Chaos AD 7.0 rauszubringen oder so. Ja, die machen sich richtig einen Kopf, es wird hier und da progressiver und technischer und alles eigentlich cool, aber der Funke springt bei mir irgendwie überhaupt nicht über so.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Auch immer, Sepultura auch eine Band, die extrem präsent ist, auch jetzt so in dieser neuen, mittlerweile schon echt alten, aber in dieser neuen Formation, gefühlt insbesondere auf Europa, auf jedem Wald- und Wiesenfestival sind immer Sepultura. So, ne? Also, das meine ich jetzt nicht disrespektierlich so, aber die Band ist wirklich überall. Und wenn man immer so available ist, ist das natürlich jetzt auch nicht, also es macht dich nicht jetzt gerade sexier irgendwie so. Und deswegen Sepultura für mich auch so eine Band. Alter, du hast die Arise, du hast die Chaos AD und ja, und dann geht's ja schon los mit der Roots, wo ich schon eigentlich mit 14 schon ausgestiegen bin, wo ich aber Leute heute noch kenne, die sagen so, ey, das ist für mich die absolute Überplatte, so, ne? Und da ging's mit das so, ne? Für mich nicht nachvollziehbar, sondern ich fühlte mich mit der Roots schon betrogen. So, ne, wie du dich halt als naiver 14-Jähriger halt einfach von der Band betrogen fühlen kannst, ey, du darfst dich nicht ändern. So, das ist natürlich totaler Quatsch, aber ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, was soll denn das jetzt hier, Hokus Pokus?
Ja, ich fand von der Roots den Titeltrack noch ziemlich geil, der ist halt,
ja,
der
klar, geht halt ins Ohr, ne? Ja, das war schon cool, so, ja, ja.
Und es gibt so ein, zwei coole Songs da drauf, aber als Platte auch so langatmig, Alter. Ja, also es ging natürlich da schon los und ich weiß auch nicht, wie viel Hoffnung ich für Sepulturas Zukunft gehabt hätte. Denn man darf ja auch nicht vergessen, Max Cavalera hat dann Soulfly gegründet und im Grunde genommen damit fortgeführt, was er mit der Roots angefangen hat. Und das fand ich alles dann auch nicht so, das ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das heutzutage für Leute relevant ist. So. Also vielleicht die erste Soulfly, kann ich mir vorstellen, hat vielleicht noch irgendwie Impact gehabt, so, aber schwer nachzuvollziehen für mich. Aber ja, es ist irgendwie so eine Band auf hohem Sepultura, im neuen Lineup, auf hohem Niveau weitergemacht. Übrigens auch eine geile Liveband, also auch wenn sie es vielleicht auf jedem Festival spielen, aber live liefern die extrem up tight. Ich habe die ein paar Mal gesehen mit dem Lineup, immer geil, aber ja, irgendwie so, ja, Ist ganz nett.
Worüber wir auf jeden Fall sprechen sollten, sind Debütalben. Grundsätzlich. Ich finde, diese Thematik oder das Thema, worüber wir heute sprechen, hat ganz viel auch mit so Debütplatten zu tun. Dass so Debütplatten haben natürlich immer eine ganz, ganz, ganz besondere Magie. Eine Magie, die man auch nicht rekreieren kann. So, die haben so eine Naivität, die auch einfach geil ist. Ich kenne das ja selber. Ich mache ja auch Musik und mache Platten und so. Und Platten sind genauso gut oder der Stil verändert sich. Aber so eine Debütplatte ist natürlich immer was ganz, ganz, ganz Besonderes, weil das immer eine Überraschung ist für alle. So, ne? Und auf einmal kommt eine Band um die Ecke und etabliert da so einen Sound oder macht dies und das. Und deswegen geht es mir so oft, dass ich ganz, ganz, ganz besonders verliebt bin in Debütplatten von Bands. Und dann gibt es natürlich so ganz extreme Beispiele, wie zum Beispiel bei Rage Against the Machine. Dass sie, und ich weiß auch, dass die andere Killer-Alben gemacht haben, auch die Evil Empire und hast du nicht gesehen. Aber wo die mit dem Debütalbum die Messlatte schon unerreichbar hochgelegt haben. Weißt du, was ich meine? Dass,
ja.
Also, ne, Rage Against the Machine werden sich immer über auch dieses ikonische Cover definieren und über die ersten Hits, so. Also, da haben sich halt selber ins Knie gefickt, so eigentlich im Prinzip, weil sie halt ein Debüt, also fucking, als hätte das Gott selber gemacht, abgeliefert haben. Es ist eine der besten Platten aller Zeiten, das Rage Against the Machine Debüt. Also, real talk.
Ich stimme dir zu, aber ich kann Killing in the Name überhaupt nicht ausstehen. Ich hasse den Song. Aber die Platte ist der Oberknaller. So. Also alles da drauf ist Feuer.
Fair enough. So, jeder hat so seine Highlights oder irgendwas, was man nicht so geil findet. Aber du weißt, was ich meine. Das war komplett neu. Das war ultra frisch und das war auch spielerisch ein apokalyptisches Niveau.
Die Energie, Energie auf der Platte ist halt das Krasse.
Ich glaube, ich habe die Geschichte schon erzählt. Ich kenne einen Typen, auch alte Schule aus der Plattenindustrie noch. Der hat damals bei der Sony gearbeitet. Und die Listening Session, das war 92, muss das gewesen sein, zur der ersten Rage Against the Machine Platte, als das Thema hier in der Chefetage in der Plattenfirma in Deutschland vorgestellt wurde. Er meinte, jeder im Raum hat nicht ein Wort gesagt und alle hatten nur irgendwie 50 Minuten Gänsehaut und alle haben sich an den Kopf gefasst, sagt so, ja, okay, jetzt nichts mehr wie vorher. Und das ist schon krass mit ein paar Typen Anfang 20 aus Los Angeles so. Und das ist auch zu Recht so. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es ja natürlich irgendwie auch umgekehrt gibt. Es gibt natürlich auch Bands, die müssen ihren Stil erst finden. Man kann die Typen finden, wie man will, aber da bleibt natürlich nicht aus, über Pantera zu sprechen. Ich meine, jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, wie die ersten Pantera-Platten aus den 80ern klingen. So, ne? Das war halt so eine schräge Glam-Hair-Band, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber eigentlich auch nicht viel übertrieben. Eigentlich nicht ist es wirklich, spot on. Ja. Und Alter, richtig Pantera, wie wir sie alle lieben, war dann ja erst irgendwie 1990 oder so am Start. Mhm. So, ne?
Ja, krasses Stil.
Und ich finde, das ist ein extrem gutes Beispiel für eine Band, die richtig lange gebraucht, sich aber auch Zeit bewusst gelassen hat, um zu dem zu werden, was sie dann später waren. Und ja auch über mehrere Alben, wie ich finde, konstant geil geblieben sind. Also eher ein Positivbeispiel sind.
Ja, wann war die letzte Reinventing the Steel? Ich weiß noch, die Platte kam nicht so wahnsinnig an. Finde ich auch als Album nicht stark, aber die erste Single von dem Album Revolution is My Name war ein Übersong.
Ja, ja. Also, und die Band hat ja auch einfach ein unglaubliches Trademark kreiert und hat sich halt auch bewusst Zeit genommen, sich dahin zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist halt der komplette Gegenentwurf zu Rage Against the Machine, die halt einfach mal die Welt neu erfunden haben und Pantera haben sich halt so richtig, richtig lange ihren Stil geformt. So, ne? Das ist halt auch so. Klar, denn Phil Anselmo kam auch ja später dazu, aber trotzdem. Und dann gibt es halt eine Sache, die sollte man auch irgendwie erwähnen, finde ich, wenn es Künstler schaffen, sich komplett neu zu erfinden. Ich finde, das klappt ganz, ganz selten, aber manchmal klappt es und dann ist es der absolute Wahnsinn. Und ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt oder davor, ich bin großer Johnny Cash-Fan, mhm, und der hat 1994 ein Album rausgebracht, was American Recordings hieß, was einfach nur er und Akustikgitarre bei ihm im Wohnzimmer, beziehungsweise bei Rick Rubin, der die produziert hat, im Wohnzimmer, und bei Cash zu Hause in der Bude im Haus in Tennessee aufgenommen wurde und im Viper Room, haben wir mal gespielt mit Manta in Los Angeles. Und diese Platte ist so krass intim und dicht und nah. Also manchmal, wenn man die hört, hat man fast das Gefühl, ich sollte hier nicht sein, weil das so zu intim ist. Und die Platte, übrigens das 81. Album, 1994 schon von Johnny Cash gewesen, das 81. Album und wahrscheinlich eins seiner allerwichtigsten. Und das ist für mich ein extrem positives Beispiel, wie man sich komplett neu erfinden kann.
Ja.
Kam ja auch bei Def Jam, beziehungsweise Def Jam hat sich dann umbenannt, auch in American Recordings, aber das war ja formerly Def Jam, ne? Beastie Boys, Slayer und so weiter und so fort. Also das, du kennst das Album?
Natürlich.
Ja, also dann wirst du mir wahrscheinlich recht geben, dass auch komplett sich neu erfinden sehr gut funktionieren kann, aber kann natürlich auch fürchterlich nach hinten losgehen.
Ist auf jeden Fall sehr selten, das muss man schon sagen, ja.
Aufhören, wenn es am schönsten sind. Abschließend, Simon, von welcher Band hättest du dir gerne noch eine weitere Platte gewünscht, die es aber nie gegeben hat?
Ja, ich vermute fast, da kommt noch was, aber ich fände es ganz geil, wenn Triptykon eine neue Platte rausbringen würden. Ne? Ist ja, Triptykon ist ja im Grunde genommen auch das Erbe der letzten Celtic Frost-Platte, und zwar der Monotheist oder Monotheist im schönen Englisch.
Monopoly.
Monopoly für die ganze Familie. Ja, die Platte ist für mich übrigens auch eins so der Überalben, absolutes Metal-Überalbum für mich. Und als dann klar war, dass danach wieder Schluss war und unter dem Banner Triptykon weitergemacht wurde, war ich sehr, sehr happy. Und ich finde auch beide Triptykon-Platten geil. Jetzt ist aber die letzte Triptykon schon wieder, ey, gefühlt ist die 10 Jahre her. Da muss ich jetzt direkt mal gucken. Triptykon, Melana, irgendwas. Die Platte kam raus 2014, ja. Wir haben bald das 10-jährige Jubiläum dieses Albums. Ich finde, es ist an der Zeit, weil die sind ja auch als Liveband noch immer sehr aktiv. So.
Allerdings.
Von daher, ja.
Ich bin gespannt. So, für mich auch, man mag vielleicht sich nicht wundern, weil ich bin großer Fanboy. Es ist so, ich hätte mir gerne eine weitere Nirvana-Platte gewünscht. Und zwar, die In Utero kam ja 93 raus und ich hätte gerne gehört, was passiert wäre, wäre Kurt Cobain nicht gestorben. Und die hätten sich so 4 Jahre Zeit gelassen und wie hätten Nirvana 1997 oder besser noch 98 geklungen? So, ne, wo ja, ach, da, weißt du, wo die Musikwelt sich schon so viel weitergedreht hat. Auf einmal war Trip-Hop so mega angesagt. So, ne, so Chemical Brothers 98 war mega angesagt. Und so weiter und so fort. Smashing Pumpkins waren schon voll auf ihrem Experimentaltrip und hast du nicht gesehen. Ich hätte gerne gehört, wie sich ein weiteres Nirvana-Album angehört hätte, hätten die sich ein paar Jahre Zeit gelassen nach der In Utero. Aber gut, AI wird es uns demnächst liefern.
Wahrscheinlich. Wie alles.
Wie alles
liefern. Pizza, genau, neue Platten, Freihaus.
Also aufhören, wenn es am schönsten sind, in diesem Sinne ist. Aufhören, wenn es am schönsten ist, in diesem Sinne. Lass uns aufhören, denn jetzt gerade ist es am schönsten. Wir hatten ein schönes Gespräch, Simon, ich bedanke mich bei dir dafür, wie immer.
Ja, Dito, ich bedanke mich noch viel, viel mehr.
Noch viel mehr, immer zweimal mehr wie du und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.
Serve one master, that is destruction.